Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Ja, Jochen, schön, dass wir wieder zusammen sind. Nicht so schön ist der Anlass. Ich bin vorhin im Kollegenkreis auch schon angesprochen worden, ob wir denn dazu auch noch was machen hier mit dem Friedensreiter. Also offensichtlich ist das Interesse an der Thematik schon vorhanden. Das dazu, ja, man muss es nochmal benennen, das ist die Situation, die sich im Oval Office zugetragen hat beim Besuch von Zelensky mit J.D. Vance und Donald Trump, die einen Eklat produziert haben, der immer noch nachhallt. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, jetzt nicht die 25.000ste hilflose Empörungswelle loszutreten, wie fürchterlich und schrecklich das alles ist. Das ist es in der Tat. Und wie unglaublich tatsächlich auch. Ich glaube, dass wir gerade in unserem Podcast Friedensreiter vielleicht auch mal die Frage etwas weiten müssen. Und wir haben ja schon mal in dem Gespräch mit Klaus Prümpers auch die Frage diskutiert, inwieweit denn sowas überhaupt passieren kann bei einer Administration, bei einer Regierung, auch bei Menschen, die sich sehr auf ihren Glauben beziehen. Und wenn man das Theater in dem, und das war ja fast ein Theaterstück, im Oval Office wirklich sich nochmal Revue passieren lässt, dann finde ich, ist die Frage schon berechtigt, und da freue ich mich, dass du deine theologische Expertise auch einbringen kannst. Ist das eigentlich noch eine Regierung mit Gottes Segen oder ist das eine gottlose Regierung?
Ah, das ist gleich harte Kost zu Beginn, diese Frage, aber ich glaube, genau dem dürfen wir auch nicht ausweichen. Ich bin sicherlich der Letzte, der sich für sich in Anspruch nimmt, sagen zu können, worauf Gottes Segen liegt oder nicht. Aber ich glaube, dass es in einer solchen Situation wichtig ist, verantwortlich die verschiedenen Ebenen zu beschreiben und dann auch zu einem ethischen Urteil zu kommen. Da ist einmal die Ebene der Interessen. Und da ist ja der Konflikt im Oval Office eingebettet. Und das hat ja die Reaktion der Europäer gezeigt in den Gesamtkonflikt um die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich für den Schutz Europas. Und da kann man durchaus unterschiedliche Meinungen auch verantwortlich vertreten. Da kann man auch durchaus verantwortlich vertreten, dass man sagt, 340 Millionen Amerikaner müssen nicht finanziell aufkommen für die Sicherheit Europas, die Sicherheit von 450 Millionen Europäern. Das heißt, auf der Ebene kann man sicherlich verantwortlich um eine Entscheidung reden. Man kann auch die Frage diskutieren, und das kann man auch unter Verbündeten tun. Geht die Ukraine den richtigen Weg? Ist sie kompromissbereit genug? Gibt es verschiedene Entwürfe über einen Weg zum Frieden? Aber in der Tiefe geht es in der Situation im Oval Office nicht darum, sondern ich glaube, da kommt jetzt etwas an die Oberfläche, das eben seine Wurzeln hat im Bereich der Ideologie und der Werte. Und ich glaube, das ist an verschiedenen Stellen immer wieder kurz gestriffen worden, aber im Letzten doch nicht wirklich ernst genommen und aufgegriffen. Es gab in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in den letzten Tagen einen sehr interessanten Artikel über die Vorbilder des J.D. Vance. Und als zwei Vorbilder sind dort der Technikmillionär Peter Thiel genannt worden, gebürtiger Frankfurter, und eben Patrick Deanen, der als Theologe in Notre Dame massiv den Postliberalismus vertritt. Eine Ideologie, theologisch unterfüttert, die Zukunft nicht mehr in einer liberalen, einer freiheitlichen Demokratie sieht. Und das sind die geistigen Väter, die J.D. Vance prägen und die ihn meiner Meinung nach gefährlicher machen für einen freiheitlichen demokratischen Ansatz als einen Donald Trump. Weil dahinter eben nicht nur eine Politik aus dem Bauch steht, sondern wirklich ein Programm, das wir ernst nehmen müssen und zu dem wir uns als Europäer verhalten müssen. Und du hast ja auch nochmal nach Gottes Segen gefragt. J.D. Vance beruft sich ja in seinen politischen Ansätzen, in seiner Weltsicht, ausdrücklich auf den katholischen Glauben, zu dem er konvertiert ist. Da ist es einmal auf der personellen Ebene sehr interessant, an wen er neben Peter Thiel und Patrick Deanen andockt. Und das ist ein Kardinal Burke. Erinnere dich an unseren Podcast mit Karl Prömpers. Und dann komme ich zu einer Instrumentalisierung von Religion, für die meiner Meinung nach diese Personen stehen, die letztendlich die Religion instrumentalisiert für etwas, das zu dem genauen Gegenteil der Kernbotschaft dieser Religion des Christlichen führt. Nämlich weg von einer Kultur der Mitmenschlichkeit, des Miteinanders, des in jedem Menschen Gottes Geschöpf sehen, hin zu einer ja fast darwinistischen Weltsicht auf den verschiedenen Ebenen. Auf der Ebene der internationalen Politik, indem man sagt, die starken Weltmächte machen untereinander die Weltlage aus und alle anderen müssen sich anschließen. Das betrifft aber auch die Migrationspolitik, das betrifft die Politik in der Ukraine, wo man von Zelensky erwartet, dass er sozusagen zu Kreuze kriecht und sich dankbar niederwirft vor Vance und Trump und dass jeder sachliche Widerspruch, und darum ging es ja bei den Sicherheitsgarantien, als Undankbarkeit und als mangelnder Respekt ausgelegt wird. Wir leben aber weder auf der internationalen Ebene noch auf der Ebene der internationalen Beziehungen zwischen der Ukraine und den USA oder Europa und den USA in einer Monarchie, in der man vor dem Thron niederfallen muss. Es muss ja erlaubt sein, dass man sachliche Diskussionen führt und dass man Gegenfragen stellen kann, und die sind eben keine Majestätsbeleidigung, weil weder Trump noch Vance Majestäten sind. Und das lasst mich zum Schluss eben sagen, das führt dann zu einer Sicht auf die Dinge, die schon in den kleinen Details schlicht und ergreifend unchristlich ist. Ein christliches Gebot und ein schon alttestamentliches Gebot ist die Gastfreundschaft. Zelensky war Gast im Oval Office. Und wie hat man ihn behandelt? Und darüber hinaus eben
der... Aber das war ja der Vorwurf, den die gebracht haben. Als Gast hätte er sich anders benehmen müssen.
Ja, die Frage ist ja genau, welchen Vorwurf macht man ihm? Man macht ihm den Vorwurf, dass er nicht eins zu eins das übernommen hat, was Trump und Vance sich vorgestellt haben. Und man erwartet im Grunde genommen, dass Zelensky das Recht des Stärkeren akzeptiert und nicht mehr das tut, wofür er von seinem Volk gewählt worden ist, wie Trump von seinem Volk, nämlich die Interessen einer Nation wahrzunehmen, die seit 3 Jahren Opfer eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges ist. Also Zelensky hat nichts anderes getan, als die Interessen seines Volkes wahrzunehmen. Nochmal, man kann über bestimmte Dinge, Wege zum Frieden diskutieren, aber dass er versucht, für einen Waffenstillstand Sicherheitsgarantien zu erlangen, die auch über den Tag hinaus des Vertrages reichen und nicht wie Minsk II ausgehen, dafür ist er gewählt worden.
Hatte er überhaupt eine faire Chance, oder gar nicht fair, hatte er überhaupt eine Chance, ohne Konflikt aus dem Termin im Oval Office rauszukommen, wenn er sich genehm verhalten hätte? Oder war Biden schon klar, dass sie diesen Konflikt so eskalieren lassen wollten? Was glaubst du?
Ja, da bewegen wir uns, glaube ich, wirklich im Bereich der Spekulationen. Also auf der einen Seite gibt es eben die Schule, die sagt, wenn er sich etwas diplomatischer verhalten hätte, wenn er versucht hätte, diese konfliktiven Punkte hinter den Kulissen anzusprechen, wenn er das über sich hätte ergehen lassen und dann gesagt hätte, das besprechen wir dann alles nachher in den vertraulichen Gesprächen. Nur ich gehöre eher zu denen, die sagen, ich glaube nicht, dass es unbedingt in dieser Weise geplant worden ist. Aber eigentlich musste es so kommen, aufgrund der Geisteshaltung, die ich eben beschrieben habe, wo jeder Widerspruch als Majestätsbeleidigung gesehen wird. Und lass mich das noch bezüglich eines J.D. Vance sagen und seiner religiösen Einstellung. Er hat bei einer Diskussion an der Katholischen Universität in Washington, auch davon berichtet die FAZ, einmal gesagt, es sei doch völlig klar, dass man sich um seine Kinder und seine Familie mehr kümmern müsse als um Menschen, die eben Zehntausende von Meilen entfernt seien. Und da muss man sagen, schlicht und ergreifend die biblische Botschaft nicht verstanden. Wie heißt es da bei Lukas in der Feldrese? Wenn du nur die liebst, die dich lieben, was tust du dann anders als die, die dem Wort Gottes eben nicht folgen? Also zentrale Punkte der Bibel nicht verstanden, würde ich als Theologe sagen. Begleitet von religiösen Führern, die sich dankbar instrumentalisieren lassen, um auch innerkirchlich ihre Ideologie voranzubringen, die auch eben alles andere als eine liberale ist.
Wobei er natürlich auch sozialisiert wurde in einer amerikanischen Kirche, die Klaus Brömpers hatte ja, du hattest ihn damals zitiert, diese Kirche auch als, oder diese Bischofskonferenz als Krebsgeschwür der Kirche bezeichnet. Also das ist natürlich schon ein Hort, wo solche Gedanken auch zusammenfinden.
Und selbst mit dieser Bischofskonferenz legt er sich jetzt an. Also selbst die kritisiert er jetzt als zu liberal, weil sie das tun, was ihr Auftrag ist, nämlich sich für Menschenrechte einzusetzen.
Ich komme noch mal kurz zurück auf die Situation im Oval Office, weil das war ja in einer Reihe. Vielleicht, ich meine, das macht es jetzt nicht besser und zeigt das kindliche Gemüt eines Donald Trumps, aber vielleicht war es auch einfach der Widerspruch zu viel, nachdem Macron und nachdem der britische Premierminister bei ihm gewesen sind und ihm durchaus auch öffentlich widersprochen haben. Und da hat er es noch hingenommen. Aber hier war es dann vielleicht auch wirklich, ich sag mal, ja, wirklich eine kindliche Reaktion zu sagen, also das hat mich schon gestört, dass die anderen das gemacht haben, aber von dir lasse ich es mir erst recht nicht sagen. Stichwort Majestätsbeleidigung.
Also Marcel, sei mir nicht böse, aber beim Wort kindlichen Gemüt würde ich massiv widersprechen.
Ich glaube, Sicherheit meine ich damit.
Ja, und auch die ist es nicht. Es ist für mich wirklich eine Charakterfrage. Dieser Charakter wird ja von nicht wenigen als narzisstisch beschrieben, weshalb ich ja auch sage, wer zu einer passenden Einschätzung der Verhältnisse in der US-Administration kommen will und die Zukunft der transatlantischen Beziehungen richtig beurteilen muss, der sollte kein Politikwissenschaftler, sondern Psychiater sein. Da brach ja auch zum Schluss wieder alles hervor, was auch nochmal zeigt, wie auch staatsethisch unverantwortlich Donald Trump sein Amt wahrnimmt, indem er dann nämlich nochmal das nachschießt, was ja auch unter der Oberfläche war, nämlich dass ja damals sich Zelensky geweigert hat, die Ermittlungen gegen den Sohn von Biden, also Hunter Biden, durchzuführen. Also scheut sich überhaupt nicht öffentlich und transparent zu machen, dass auch dieses persönliche Rachemotiv für ihn handlungsleitend ist. Etwas, was ich bei anderen Staatsmännern oder Frauen auch vielleicht mal annehme, die aber wenigstens klug genug sind, es nicht so nach außen zu tragen. Und was eigentlich zu einer verantwortlichen Staatspolitik nicht dazugehört.
Da haben wir gar keinen Widerspruch, weil genau das war es, was ich mit dem Begriff meinte und mit seiner Schlichtheit. Also er merkt es nicht oder er ist stumpf genug, es einfach zu tun. Und weil das Wort Majestätsbeleidigung jetzt einige Male gefallen ist, gestern hat das britische Königshaus einen Post veröffentlicht, wo King Charles Zelensky willkommen geheißen hat. Und wenn man sich mal diese Facebook-Seite vom britischen Königshaus anschaut, die sind eigentlich sehr zurückhaltend mit solcher Art von Veröffentlichung. Dass sie es gestern getan haben, einfach nur der König begrüßt Zelensky, mehr nicht, und ein Foto dazu. Allein das, finde ich, ist ein Statement. Und das zeigt, wie man majestätisch mit solchen Situationen auch umgehen kann. Wir sehen aber auch als Reaktion auf diese Vorkommnisse, die da stattgefunden haben, tatsächlich, dass sich eine große europäische Solidarität bildet, die sich auch klar von dieser US-Regierung abgrenzt. Ich kann mich noch an Situationen erinnern, wo wir gesagt haben, ach, den Trump, ja komm, 4 Jahre halten wir den noch durch. Elon Musk kann nicht Nachfolger werden aufgrund seiner Nationalität. Das kriegen wir hinter uns und danach gehen wir quasi zur transatlantischen Normalität wieder zurück. Wir sehen jetzt mit J.D. Vance einen Vizepräsidenten, der in diesen 1,5 Monaten schon mehr inhaltliche Punkte gemacht hat, als alle seine Amtsvorgänger in ihren Amtszeiten zusammengenommen. Der sich wirklich aktiv einbringt, sozusagen. Manchmal habe ich den Eindruck, so der Kettenhund von Trump, der jetzt regelmäßig von der Leine gelassen wird. Und der ist natürlich wählbar im Nachhinein. Und da blicken wir auf eine Situation in den Vereinigten Staaten. Da gibt es natürlich auch Umfragen. Gallup hat das jetzt letztens erhoben. Die ist aber auch schon wieder 2 Wochen alt. Die schon zeigt, Trump verliert auch an Zustimmung. Es gibt auch republikanische, aber auch vor allem demokratische Äußerungen, die in ihrer Abscheu und Einschätzung unserer wirklich gleich sind. Also es gibt Widerspruch in den USA. Das ist natürlich der Schweinezyklus, den die da haben. Ne? Der Präsident wird gewählt, dann ist die Opposition bei den Midterm Elections das nächste Mal wieder am Ruder und nimmt die Mehrheit weg. Aber diese Sicherheit, dass wir sagen, wir können uns darauf verlassen, dass die USA schon wieder zur Vernunft kommen werden und das Ganze nicht durch andere Leute, die noch schärfer sind und vielleicht noch, noch weniger berechenbar, kann man nicht sagen, aber ähnlich unberechenbar sind, fortgesetzt wird, der müssen wir uns massiv stellen. Und das ist eigentlich die eigentliche Zeitenwende, glaube ich, vor der wir jetzt stehen.
Genau, es gibt ja auch nicht wenige, die dieses Ereignis im Oval Office als zweite Zeitenwende bezeichnen. Das muss, wir neigen natürlich immer als Mediengesellschaft auch zu einer Überdramatisierung. Dennoch ist da, glaube ich, etwas offenbar geworden, dem man sich jetzt nicht mehr entziehen kann. Und die Frage ist in der Tat, was ist die geeignete Antwort darauf? Also ich glaube, man muss vorsichtig sein, dass man es, die Trump hat es den Russen zu leicht gemacht, indem er manche Positionen schon geräumt hat, bevor sie überhaupt verhandelt worden sind. Das ist jetzt im Verhältnis USA-Russland. Wenn wir jetzt, natürlich hat das Verhältnis Deutschlands oder Europas zu den USA eine andere oder zumindest grundsätzlich erstmal freundschaftlichere Tradition und Qualität. Und trotzdem, auch da werden wir Interessen aushandeln müssen und sollten die USA nicht schon zu früh aus Dingen entlassen, die noch verhandelt werden müssen. Das würde ich vielleicht einem Friedrich Merz auch in bezüglich seiner öffentlichen Äußerungen etwas ins Stammbuch schreiben. Aber die entscheidende Frage ist ja, was ist jetzt der Auftrag der Stunde und was ist die Aufgabe? Das eine ist natürlich eine Sicherheitslage und Verteidigungsfähigkeit herzustellen, die sich krass von dem unterscheidet, was wir bisher bereit waren zu investieren. Und da beißt die Maus keinen Faden ab, da haben wir zu wenig in der Vergangenheit getan. Wenn das allerdings die einzige Maßnahme wäre, die uns einfallen würde, dann wären wir, glaube ich, nicht viel besser als die Administration Trump, der wir vorwerfen, dass sie nur auf eigene Stärke setzt. Wir müssen unsere Verteidigungsbereitschaft herstellen. Aber dann besteht der zweite Schritt darin, eine Koalition der Willigen zu schaffen, einmal in Europa. Bestimmte Länder, das haben wir im letzten Podcast schon besprochen, werden nicht dabei sein. Aber auch auf internationaler Ebene, die einen dritten Weg der Weltordnung versuchen. Und da sehe ich Kanada mit dem Boot, da sehe ich Australien mit dem Boot, da sehe ich Japan mit dem Boot. Ich glaube, wir müssen der Administration Trump deutlich machen, dass sie sich isoliert und was die Folgen der Isolation sind. Etwas, was ja Elon Musk im Augenblick schon bei seinen Absatzzahlen in Europa bezüglich Tesla einfach merkt. Und das ohne jene Häme gesagt. Er merkt im Grunde genommen, die Europäer lassen sich nicht so von ihm behandeln, wie er es tut. So, oder es hat seine Folgen und das hat seine wirtschaftlichen Folgen. Das gilt für die USA als Ganzes. Sich auch mit der Zivilgesellschaft zu verbünden in den Vereinigten Staaten, die einen anderen Weg gehen will als Donald Trump. Aber auch, das sage ich, auch den Kontakt mit einer Zivilgesellschaft zum Beispiel in Russland suchen, die eben auch einen anderen Weg gehen muss. Also es muss jetzt eine Koalition derer geben, die sich einer Weltordnung entgegenstellt, in der das Recht des Stärkeren gilt und in dem ernannte oder ideologische Monarchen meinen, tun zu können, was sie wollen.
Ich finde das ganz spannend, weil dieser Punkt der Zivilgesellschaft, das ist so ein bisschen erschreckend, dass du es tatsächlich so aussprichst, aber das hatten wir im Podcast mit Carlo Massala. Da ging es um die Frage, wie können wir zu Russland noch Kontakt halten? Wie können wir hinkommen, dass wir die nicht verlieren? Und da war der Hinweis, selbst im Kalten Krieg ist der Kontakt zu der Zivilgesellschaft nie abgerissen. Nicht so sehr, wie er jetzt abreißt. Und jetzt sagst du genau dasselbe zu den USA. Das ist erschreckend, an welcher Stelle wir hier tatsächlich stehen und wie sehr wir konstatieren müssen, dass es sich so verändert, dass wir uns auf Dinge nicht mehr verlassen können, auf die wir uns verlassen konnten. Das ist jetzt die vergossene Milch. Ich schaue aber trotzdem noch mal einmal kurz auf die...
Vielleicht,
auf
wenn ich noch was zur Zivilgesellschaft ganz kurz auch sagen darf. Und mit Zivilgesellschaft meine ich gerade in den Vereinigten Staaten auch nicht nur eine städtische demokratische Bubble, sondern wirklich auch die Amerikanerinnen und Amerikaner auf dem Land. Also auch da nicht in die Falle zu tappen, die uns hat annehmen lassen, es wird schon alles gut gehen und Kamala Harris wird die Wahl gewinnen, weil wir vielleicht einseitig auch in diesen Kreisen unterwegs sind. Darin liegt vielleicht auch nochmal eine mögliche Rolle der Religion und der Kirchen, auch da Kontakte nochmal zu knüpfen und in einen zivilgesellschaftlichen Dialog zu kommen.
Ja, unbedingt. Und vielleicht müssen wir auch schauen, dass wir die Bischofskonferenz in den USA doch nochmal als Ansprechperson wahr und ernst nehmen. Der weltkirchliche Zusammenhang gibt uns ja die Gelegenheit, das zu tun. Ich wollte aber trotzdem noch mal einmal kurz auf die Sachfrage zurückkommen, hinter der oder weswegen Selenskyj überhaupt im Weißen Haus gewesen ist. Es ging ja um das Rohstoffabkommen und es gibt jetzt einen Artikel vom Tagesspiegel, der zu dem Schluss kommt, naja, eigentlich zeigt das Ganze, was dort passiert ist, dass Selenskyj eigentlich eine ganz gute Verhandlungsposition hat. Denn Trump ist auf ihn angewiesen. Trump hat versprochen, den Krieg zu beenden. Und er merkt, ich schaffe das nicht ohne die Ukraine. Trump will unbedingt diese Rohstoffe haben, um eine Refinanzierung darstellen zu können. Klammer auf, dass die ganzen Rohstoffe in den russisch besetzten Gebieten liegen, die er sowieso schon vor Beginn der Verhandlungen den Russen überlassen hat, Klammer zu, ist ja ein Treppenwitz der Geschichte in dem Zusammenhang. Aber diese Grundidee zu sagen, Trump hat gemerkt, dass er auf Selenskyj angewiesen ist und dass Selenskyj nicht so will, wie er will. Und er hat ja gleich auch wieder die Tür offen gehalten und hat gesagt, wenn du Frieden willst, kannst du wiederkommen, um seine Diktion und seine Geschichte weiter zu erzählen, dass Selenskyj derjenige ist, an dem der Frieden im Moment scheitert, einerseits, aber andererseits, weil er genau weiß, ich will diese seltenen Erden haben oder ich will dieses Abkommen haben und ich will als Friedensstifter hier eingehen, ich schaffe es ohne ihn nicht. Insofern könnte das auch nochmal, so die Überlegung dieses Kommentars im Tagesspiegel, eine Stärkung der Ukraine gewesen sein. Ist auf den ersten Blick etwas krude, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, bleibt es spannend, weil wie will Trump jetzt in dieser Situation weiter vorgehen? Er hat sich ja selbst in eine Sackgasse manövriert auch.
Ja, ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob das nicht dieser Kommentar das berühmte Pfeifen im Walde ist. Ob die USA im Letzten so auf diese seltenen Erden angewiesen sind, kann ich jetzt nicht beurteilen.
Ich glaube, das glaube ich auch nicht. Aber Trump ist auf diesen Deal angewiesen, weil er ihn so groß gemacht hat, dass er jetzt als gescheitert dasteht, wenn er ihn nicht präsentiert.
Ja, glaube ich auch. Aber guck dir doch die Anhängerschaft auch von Trump an. Die verzeiht ihm letztendlich alles. Und wie wird denn die Botschaft letztendlich lauten, wenn die Sache scheitert? Dann hat doch nicht Präsident Trump die Schuld, sondern Präsident Zelensky. Also er wird immer eine Erklärung dafür finden, warum das, was er in seiner Genialität getan hat, nicht funktioniert hat, dann sind immer andere schuld. Ich glaube aber, dass viel dramatischer auch eine außenpolitische Fehleinschätzung dem Handeln der, ich sage bewusst, der Administration Trump, nicht Trump als Person, zugrunde liegt. Es gibt ja schon die Vermutung, dass die Annäherung an Russland gleichzeitig einen Versuch darstellt, das enge Verhältnis von China und Russland etwas auseinanderzubringen. Ich halte das für eine völlige Illusion, zu glauben, wenn sich die Vereinigten Staaten jetzt Russland annähern, eigentlich müsste man sagen anbiedern, dass Russland und China sich deshalb voneinander entfernen. Völliger Blödsinn, sondern die USA werden über den Tisch gezogen, wie China sie schon bei verschiedenen Deals über den Tisch gezogen hat, die anfänglich zum Beispiel das Bruttosozialprodukt annähern wollten und zum Ende der Amtszeit von Trump war es noch schlechter als vorher. Also auch teilweise wirklich außenpolitisch dilettantisch und ethisch in hohem Maße auch unverantwortlich.
Das stimmt und das hat sich auch schon gezeigt, als die erste Verhandlungstruppe da zusammengekommen ist und als Lavrov in den Flieger gestiegen ist, da war doch allen schon klar, welche Seite da gewinnen wird, weil als Anfänger in der Außenpolitik auf US-Seite sich dahinzusetzen und zu glauben, dass man einen Lavrov in die Tasche steckt, das ist ja nun wirklich seltenst naiv.
Und dann, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, das, was mir allerdings wirklich die größte Sorge bereitet, ist, dass hinter all diesem Handeln und diesen Entscheidungen die ethischen Kriterien von Spin-Doktoren vorgegeben werden, die wie Peter Thiel Demokratie und Freiheit, so hat er selber gesagt, für unverantwortlich halten und die ausdrücklich den liberalen Staat als Vogue-Ideologie bezeichnen und ihn demontieren wollen. Das wollen nicht nur diese Spin-Doktoren, sondern wird auch mehr und mehr deutlich, nach innen bekommen wir ja nur einen Teil mit. Das geschieht ganz in den Strukturen der Vereinigten Staaten, aber es passiert jetzt auch in der internationalen Politik. Und es zeigt sich immer an denen, die jubeln. Das ist ein Orban, das ist ein slowakischer Ministerpräsident und das ist die Presse in Russland.
Ja. Wir sind ja von der Frage ausgegangen, ob das eine gottlose Regierung ist. Und wenn wir das etwas abschichten wollen, können wir zumindest mal auf die Frage der Werte eingehen. Welche Werte leiten diese Regierung? Und wenn ich mir das anschaue, auch im Zusammenhang mit der Rede von Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz, da werden ja die gemeinsamen Werte durchaus namentlich noch beschworen, aber sie werden komplett anders inhaltlich gefüllt. Also die Redefreiheit, die mangelnde Rede- und Meinungsfreiheit, die er uns in München vorgeworfen hat, spiegelt sich bei ihm darin wider, dass unliebsame Pressevertreter aus dem Weißen Haus Pressepool ausgeschlossen werden, dass nur noch genehme Fragensteller zugelassen werden. Das ist ja eine Entwicklung, von der wir sagen müssen, die muss man ja zur Kenntnis nehmen. Es werden weiterhin die Werte beschworen, Klammer auf, um die eigenen Klientel vielleicht auch weiter ruhig zu stellen. Und das sind nun mal uramerikanische Werte. Aber sie werden so ausgehöhlt, dass sie nur noch eine Hülle sind und als Schlagwort weiterhin präsent sind, aber überhaupt nicht mehr gelebt werden. Und das ist, glaube ich, die Erkenntnis, die wir auch daraus ziehen müssen, dass wir mit dieser US-Regierung tatsächlich keine gemeinsamen Werte mehr haben.
Also ich glaube, es ist deutlich zu sagen, das christliche Wertefundament, das sicherlich auch nicht immer in überzeugender Weise gelebt worden ist, aber zumindest war das der Anspruch, an dem man sich gemessen hat, ist abgelöst worden durch ein darwinistisches Verständnis, das Recht des Stärkeren. Und ich finde das sehr interessant, weil diese Diskussion um die Redefreiheit bei der Münchner Sicherheitskonferenz zeigt das wirklich, glaube ich, brennpunktartig. Also die Meinungsfreiheit, wie sie aus einer christlichen Tradition heraus interpretiert wird, sagt nicht, ich kann sagen, was ich will, sondern ich kann verantwortlich sagen, was ich will. Bei dem, was ich, wie ich meine Meinungsfreiheit auslebe, muss ich immer auch ethische Verantwortung tragen für die Wirkung, die sie zeitigt. Ein Trump, ein Vance oder andere Tech-Millionäre wollen eine Meinungsfreiheit, die Geld einbringt. Eine Meinungsfreiheit, die alles sagen kann, was man will. Und dann sind wir beim nächsten Schritt und bei der Folge, die wir auch in den sozialen Medien immer mehr beobachten, dann wird die Wahrheit durch die eigene Meinung definiert. Das, was ich so sehen will, ist die Wahrheit.
An einer Stelle würde ich einhaken wollen, weil du gerade gesagt hast, sie wollen eine Meinungsfreiheit, bei der sie alle oder bei der alles gesagt werden kann, was gewollt ist. Aber die lassen sie ja auf der anderen Seite nicht zu. Es ist ja gerade daran gescheitert, dass Zelensky das gesagt hat, was er wollte. Und genau das wird dann wieder eingeschränkt. Deswegen, es ist ja mitnichten die große Freiheit der Rede insgesamt, sondern es ist ja nur die Freiheit der eigenen Meinung, die akzeptiert wird.
Ja, absolut. Also da, das sind dann die inneren Widersprüche, die noch hinzukommen. Aber wenn wir uns auf der ideologischen Ebene befinden, dann ist das ganz klar, also die Meinungsfreiheit kennt keine Grenzen oder wird nicht begrenzt durch eine ethische Verantwortlichkeit für das, was die Folge dieser Rede ist.
Ja. Was heißt das für uns?
Dass wir, glaube ich, neben dem, was ich eben schon als politische Aufgabe auf der europäischen und internationalen Ebene beschrieben habe, neben der Herstellung einer europäischen Verteidigungsfähigkeit, wir müssen uns ideologisch zurüsten. Das ist jetzt ein sehr martialischer Ausdruck, aber ich glaube, dass wirklich bei Paulus das zieht an die Waffen des Lichts, und die Rüstung der Wahrheit. Ich glaube, wir müssen uns in unseren Werteprioritäten ausrichten. Wir müssen darüber ins Gespräch kommen. Und das gilt nicht mehr, was Schmidt gesagt hat, wer Ideologien hat, soll zum Arzt gehen. Wir brauchen einen gesellschaftlichen und ideologischen Gegenentwurf zu dem, was autokratische Systeme wie China, wie Russland und in Teilen jetzt auch die amerikanische Administration uns entgegenhalten. Und sie wollen ja, dass wir uns dem unterwerfen. Wir werden das nur aus einer inneren Kraft heraus abwehren können, indem wir uns da selber auch inhaltlich zurüsten.
Das war die Reidegeldsche Interpretation von Schmidt, der sprach nämlich von Visionen, aber ich finde das mit den Ideologien
recht. Ui, aber so schnell vergeht ein Jahr, meine Güte.
Aber du, wir können das gerne als Reidegeldsche Fortentwicklung von Schmidt in die internationale Politik einbringen, das ist würdig und recht. Aber wo du gerade so mit Bibelstellen um dich wirfst, ich hätte auch eine, und zwar aus Markus-Evangelium: Habt Salz in euch und haltet Frieden.
Ja.
Mag auch ein Aufruf an Europa sein, in der jetzigen Zeit tatsächlich zu sagen, seid überzeugt von den Werten, die ihr habt, steht für sie ein, aber haltet untereinander auch Frieden, haltet zusammen.
Ja. Absolut. Und wir müssen gleichzeitig darauf aufpassen, dass dieses Zusammenhalten nicht von der Dynamik wieder des gegen andere ja, bestimmt wird. Es geht um eine innere Widerstandskraft gegenüber dem, was von der US-Administration auf uns zukommt und seit längerem ja und in viel schärferem Maße, das dürfen wir eben nicht vergessen, auch von China und Russland. Aber wir brauchen vor allen Dingen einen positiven Entwurf, der eine Alternative aufzeigt. Und was wir nie dürfen, ist die Bereitschaft zum Gespräch aufgeben. Ich glaube, das ist etwas, was uns als Europäer eben auch ausmachen sollte, aber eben nicht in Form eines Anbieterns, sondern in Form einer offenen Diskussion, die wir uns aber nur leisten können, wenn wir uns innerlich zurüsten, wenn wir wirtschaftlich auch und auch von der Verteidigung her die notwendige Stärke auch besitzen. Was wir nicht verlangen können, ist, dass andere unsere Hausaufgaben machen.
Aber also das macht mir gerade so ein bisschen Mut, wenn wir sagen, unsere Aufgabe ist es, uns auf unsere Werte zu konzentrieren, sie vielleicht nochmal deutlicher zu schärfen, uns ihrer bewusst zu werden, sie auch nach außen zu tragen, das Ganze durch
entsprechende... Ja, und auch einen gesellschaftlichen Gesamtentwurf daraus zu machen. Ich glaube, das ist wirklich nochmal wichtig, ja.
Genau, und das Ganze aber auch militärisch so zu begleiten, dass wir sagen, wir sind jetzt aber auch nicht nur die werteorientierten Institutionen und Länder, sondern wir haben auch erkannt, sind nicht so naiv, dass wir auch eine militärische Abschreckung brauchen, aber gleichzeitig auch aufpassen, dass wir nicht in einer überhöhten Selbstwahrnehmung und Ideologie, Stichwort Besserwissertum, durch die Welt gehen und sagen, so muss es jetzt jeder handhaben.
Ja, und dieser Block als oder dieser Entwurf als Alternative zu einer Ordnung der Weltmächte muss sich eben auch durch das Zuhören auszeichnen. Da sind wir wieder bei unserer ersten Folge und Masala und dem liberalen Imperialismus. In der Tat nicht als mit der Haltung, wir wissen es besser, sondern wir suchen jetzt gemeinsam einen Zusammenschluss mit denen, die sich dieser Ordnung der Stärkeren entgegenstellen, in einer Vielfältigkeit, die eben auch die internationale Gemeinschaft genauso ausmacht wie unsere Gesellschaft.
Und ich hatte gerade nach dem Begriff der Moral gesucht. Wir dürfen uns nicht übermoralisieren. Wir dürfen nicht uns moralisch überheben über die anderen stellen, werden gleich wir auf uns unsere Werte beziehen und diese auch für uns als tragend empfinden. Aber eben nicht den Fehler machen, den wir auch in der gesellschaftlichen Diskussion an manchen Stellen führen und sehen, dass die eigene Überzeugung als moralisch höherwertig betrachtet wird. Denn das fällt ja schon schwer, das nicht zu tun, wenn wir sehen, wie sich Trump und Vance zum Beispiel benehmen.
Ja, ich glaube, dass es schon legitim ist, sich von einem solchen Verhalten abzugrenzen und das ethisch in Frage zu stellen, aber sich selbst damit zum Hort der Unfehlbarkeit zu machen, das ist sicherlich genauso falsch.
Das ist ein schönes Schlusswort, Jochen.
Wie immer.
Wenn du es sprichst oder nicht.
Den klügsten Gedanken muss ich ja mal zum Schluss einbringen.
Ja, das ist so. Vielen Dank dafür. Also es lohnt sich eigentlich für die Zuhörer, das nächste Mal gleich zum Schluss zu scrollen. Und
wir müssen jetzt doch nochmal wieder auf eins verweisen. Nämlich, das ist dann der Werbeblock zum Schluss. Das lerne ich ja von Paul Ronsheimer, der immer darauf verweist, dass es ihn glücklich machen würde, wenn diese Folge bewertet wird und wenn der Podcast abonniert wird. Denn das trägt auch dazu bei, dass noch mehr Podcast-Hörerinnen und Hörer gewonnen werden können.
Ja, das ist ein kluger Hinweis von Herrn Ronsheimer, dem wir uns gerne anschließen und auch herzlich einladen zu kommentieren, damit wir in einer der nächsten Folgen auch gerne darauf Bezug nehmen können, was an Kommentaren gekommen ist, denn das sind für uns auch Impulse, die spannend sind und wir haben das jetzt spontan eingeschoben, diese Folge, weil wir auf diese Veranstaltung da im Weißen Haus tatsächlich reagieren wollten und mussten und auch gefragt worden sind. Und die nächste reguläre geplante Veranstaltung, dann wieder aus dem Greenscreen, wo wir Michael Wolfson zuschalten werden, werden wir Mitte März online stellen können, sobald das Datum genau bekannt ist. Sagen wir nochmal Bescheid, aber das ist sicherlich auch nochmal eine Veranstaltung, eine Folge dieses Podcasts in Wort, Bild und Ton, auf die man sich freuen darf.
Amen, Bruder.
In diesem Sinne geht hin in Frieden.
Einen schönen Tag allen noch.
Tschüss.
Tschüss.